Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Ausgebremst. Beim Bau von neuen Stromnetzen soll der Bund künftig weniger Rücksicht auf Einsprachen nehmen, sagt eine Arbeitsgruppe. Abgesegnet. Mit über 98% haben die Stimmberechtigten in Marokko der Verfassungsreform ihres Königs zugestimmt. Und schließlich die Pille für Glück, Schönheit und Kraft. Oder der stete Aufstieg der Lifestyle-Drogen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Ursula Hürzeler und Philipp Bürkler mit den Nachrichten.
In der nordirischen Hauptstadt Belfast haben sich Katholiken und Protestanten erneut schwere Krawalle geliefert. Dabei wurden nach Polizeiangaben in der vergangenen Nacht 6 Polizisten leicht verletzt. Die Randalierer warfen Steine auf die Polizisten. Polizeifahrzeuge, die als Barrieren aufgestellt worden waren, wurden beschädigt. Die Lage beruhigte sich erst in den frühen Morgenstunden. Vor 1,5 Wochen war es zwischen Protestanten und Katholiken in Belfast zu den schwersten Zusammenstößen seit Jahren gekommen. In Bahrain am Persischen Golf haben heute Versöhnungsgespräche zwischen dem Königshaus und der Opposition begonnen. Die Gespräche sollen die Spannungen im Land entschärfen. Die Spannungen hatten im Frühling zu Massenaufständen geführt, die vom König gewaltsam niedergeschlagen wurden. Nach offiziellen Angaben kamen dabei 24 Personen ums Leben. Die Gespräche, die heute ihren Anfang nehmen, sollen nun regelmäßig stattfinden. Neben den Vertretern des Königshauses, das der sunnitischen Richtung des Islams angehört, nehmen die wichtigsten Oppositionsparteien daran teil. Dabei ist auch die schiitische Partei Al-Wefaq. Fragen, die behandelt werden sollen, sind etwa die Spannungen zwischen den Religionsgruppen, die politischen Freiheiten im Land sowie die Korruption. In der libyschen Hauptstadt Tripolis hat die NATO offenbar eine Berufsschule bombardiert. Dabei seien mehrere Menschen getötet worden, berichtet die libysche Armee. Eine unabhängige Bestätigung für diese Angaben gibt es bis jetzt nicht. Die NATO teilte allerdings mit, sie habe gestern mehrere Ziele im Umland von Tripolis angegriffen. Außerdem hätten NATO-Kampfjets Angriffe auf mehrere Städte im Westen Libyens geflogen. Machthaber Gaddafi hat seine stark geschrumpfte Anhängerschaft unterdessen aufgerufen, weiter Widerstand gegen die Rebellen zu leisten. In Syrien hat Präsident al-Assad einen weiteren Provinzgouverneur entlassen. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders handelt es sich um den Gouverneur der westlichen Provinz Hama. In Hama kam es während der vergangenen Wochen immer wieder zu Protesten gegen al-Assad, die jeweils blutig niedergeschlagen wurden. Seit Beginn der Proteste in Syrien hat al-Assad bereits 3 Provinzgouverneure entlassen. Erst gestern protestierten nach dem traditionellen Freitagsgebet wieder Zehntausende gegen Präsident al-Assad. Laut Opposition wurden mindestens 15 Demonstranten getötet. Außerdem sollen allein in der Stadt Tazil mindestens 40 Menschen von Sicherheitskräften abgeführt worden sein. In Pakistan haben die Behörden mit der Suche nach dem entführten Schweizer Ehepaar begonnen. An der Suche beteiligt seien die Polizei, paramilitärische Einheiten und lokale Stammesführer, sagte ein Behördenmitglied. Wer die beiden entführt hat, ist unklar. Das Paar war gestern in der Provinz Balochistan entführt worden. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurde ihr verlassener Campingbus in einem bewaldeten Gebiet entdeckt. Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten in Bern meldet, es stehe in Kontakt mit den Behörden in Pakistan. Neuer Schachzug im Streit zwischen den beiden Elektronikkonzernen Apple und Samsung. Apple beantragte vor einem US-Gericht, dass die Einfuhr und der Verkauf eines Tablet-Computers von Samsung und 3er Smartphones in die USA zu stoppen seien. Die Geräte verstießen gegen rechtliche Vorschriften. Der Streit zwischen den beiden Unternehmen dauert bereits mehrere Wochen. Von beiden Seiten sind gerichtliche Klagen hängig. Der russische Präsident Medvedev hat angeordnet, dem Nachbarn Weißrusslands wieder Strom zu liefern. Dies sei möglich, nachdem Weißrussland seine Schulden bei Russland beglichen habe. Russland hatte die Stromlieferungen Mitte Woche eingestellt, um Weißrussland unter Druck zu setzen. Es waren alle da in Monaco, alle, die Namen und Geld haben, von Naomi Campbell bis König Carl Gustav von Schweden, von Nicolas Sarkozy bis Roger Moore. Sie alle waren gekommen, um dabei zu sein, wenn sich Fürst Albert von Monaco und Charlene Wittstock einander mit dem Segen der Kirche Ja sagen. Gegen 17:30 war es dann soweit. Die Zeremonie ist noch im Gang. In einer Tempelanlage ganz im Süden Indiens ist ein alter Schatz entdeckt worden. Nach indischen Medienberichten war die Anlage im 16. Jahrhundert von den Königen von Travancore erbaut worden. Die besitzt 6 unterirdische Kammern, 2 davon werden täglich geöffnet, 2 weitere jeweils einmal im Jahr. Und die 2 letzten seien seit mindestens 130 Jahren nicht mehr geöffnet worden. Nun haben sie staatliche Beamte inspiziert und stießen den Berichten zufolge auf über 500 Kilo Goldmünzen aus dem 18. Jahrhundert, auf diamantbesetzte Teller, Edelsteine und anderes mehr. Es könne vorhand nur spekuliert werden, wie viel der Fund wert sei. Auch scheint noch nicht klar zu sein, was mit dem Schatz passiert. Petra Kvitova heißt die Siegerin beim Tennisfinale in Wimbledon. Fritz Bischoff hat die Einzelheiten sowie die weiteren Sportmeldungen des Tages.
Lediglich 1 Stunde und 25 Minuten benötigte die Tschechin zu ihrem ersten Grand-Slam-Sieg. Beim 6:3, 6:4-Sieg war Petra Kvitova ganz einfach besser als ihre russische Gegnerin, die favorisierte Maria Sharapova. Rat die erste Etappe der Tour de France über 192 Kilometer von Passage du Gois nach Mont des Alouettes entschied Philipp Gilbert im Sport vor Cadel Evans für sich. Fabian Cancellara erreichte Rang 17. Entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der heutigen Etappe hatte ein durch einen Zuschauer verursachter Massensturz rund 8 Kilometer vor dem Ziel. Bei diesem Sturz handelte sich der Vorjahressieger Alberto Contador rund 1,5 Minuten Rückstand ein. Und Motorrad. Beim Grand Prix von Italien in Mugello startet morgen Randy Krumenacher in der Moto2-Klasse als schnellster Schweizer im Abschlusstraining aus Position 5. Nur 24. ist Tom Lüthi, 30. Dominik Eggeter.
Das Wetter. Auch am Sonntag bleibt es sonnig und vielerorts ist es sogar wolkenlos. Über den Bergen gibt es Quellwolken und im Osten ziehen einige Wolkenfelder auf. Die Temperatur steigt im Norden auf etwa 22 Grad im Wallis und im Süden auf rund 26 Grad. Am Montag gibt es viel Sonnenschein, tagsüber bilden sich aber vermehrt Quellwolken und vor allem im Süden sowie im Waadtländer Jura sind lokale Schauer möglich. Die Temperatur liegt in der ganzen Schweiz bei sommerlichen 24 bis 29 Grad.
Hauptsache schnell! Der Bund will die Stromnetze massiv ausbauen und die Einsprachemöglichkeiten drastisch einschränken. Marokkanische Farce. Der König rief sein Volk zur Urne und das Resultat ist wie bestellt. Mehr Wettbewerb. Eine europäische Ratingagentur soll die Allmacht der amerikanischen Firmen brechen. Und schließlich der perfekte Mensch, wenn die Abweichung von der Norm plötzlich als Krankheit gilt. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast für unterwegs anbieten. Mehr dazu auf unserer Website drs.ch. Die Schweiz braucht dringend ein neues Stromnetz. Zum einen, weil das bestehende teilweise veraltet ist, zum anderen, weil es für die zunehmende Nutzung von alternativen Energiequellen mehr Kapazitäten braucht. Experten sprechen von insgesamt 1000 Kilometern neuen Stromleitungen. Eine Strategiegruppe von Bundesrätin Doris Leuthard hat nun abgeklärt, wie der Ausbau möglichst zügig erfolgen könnte. Der Vorschlag: Die Verfahren sollen gestrafft und die Einsprachemöglichkeiten reduziert werden. Sascha Buchbinder hat die Details.
Unser Stromnetz muss erneuert, Lücken müssen geschlossen werden. Das war das Fazit des Bundes, nachdem 2003 eine überlastete Stromleitung in den Schweizer Alpen einen großflächigen Stromausfall in Italien verursacht hatte. Unser Netz muss erneuert werden, befand die Politik, als wenig später bei der SBB wegen Stromausfall nichts mehr ging. Der Bund listete die dringendsten Projekte auf, bloß selbst strategisch wichtige Ausbauten bleiben äußerst umstritten. Der sozialdemokratische Basler Altregierungsrat Ralf Lewin leitet eine Strategiegruppe des Bundes, die den Stromnetzausbau voranbringen soll, und er sorgt sich.
Es ist auch noch nicht genügend Verständnis in der Schweiz vorhanden für diesen Ausbaubedarf. Und man muss auch einräumen, dass echte oder vermeintliche Nachteile solcher Hochspannungsleitungen zu Widerständen führen. Die Leitungsprojekte werden vielerorts bekämpft. Man nützt die Verfahren bis zum Bundesgericht aus.
Und deshalb, so Levin, seien wir noch immer weit entfernt von einem zukunftstauglichen Stromnetz. Levins Strategiegruppe definierte 14 dringende Projekte, die bis 2015 hätten realisiert sein sollen. Inzwischen lautet der offizielle Termin 2020. Und glaubt man Levin, dann schreiben wir mindestens 2030, bis die dringendsten Engpässe beseitigt sind. Die Bewilligungsverfahren müssen beschleunigt werden, ist nun das Fazit der Strategiegruppe. Sie schlägt vor, die Einsprachemöglichkeiten massiv einzuschränken. Dem Netzausbau soll höhere Priorität als anderen Dingen zugestanden werden. Einzelpersonen sollen die Rekursmöglichkeit verlieren. Wenn Behörden nicht schnell genug reagierten, soll ihre fehlende Stellungnahme als Zustimmung gewertet werden. Die Strategiegruppe schlägt eine Behandlungsfrist für das Bundesgericht vor und schließlich soll das Bundesverwaltungsgericht ganz ausgeschaltet werden. Es gehe überhaupt nicht darum, den Netzausbau durchzupauken, sagt Ralf Levin. Aber Verfahrensdauern von 15, 20 Jahren...
Das können wir uns nicht leisten, also braucht es gewisse beschleunigende Maßnahmen,
meint selbst der Sozialdemokrat Levin. Sein Parteikollege, Nationalrat Jean-François Steyert, ist Präsident des Vereins Hochspannung unter den Boden. Steyert hat ganz andere Vorschläge, wie die Schweiz ihr Stromnetz modernisieren soll, indem die Leitungen unter den Boden verlegt würden. Das sei in der Umsetzung zwar zunächst teurer, aber wirtschaftlicher, wenn man weniger Einsprachen bewältigen müsse. Und davon könne man bei einer Verlegung der Leitungen in den Boden ausgehen. Ohnehin setzt Steyert aber auch Fragezeichen hinter die Liste der 14 unerlässlichen Projekte.
Was wir genau brauchen, ist heute sehr umstritten. Wir haben beispielsweise im Kanton Bern eine Opposition gegen eine Linie, die von Mühleberg nach Wattenwil führt. Wenn wir davon ausgehen, dass Mühleberg eine nicht mehr sehr lange Überlebenszeit hat, dann ist es nicht sehr sinnvoll, noch eine Linie zu bauen, die von einem Kraftwerk wegführt, das bald nicht mehr existieren wird.
Tatsächlich fußt die Strategieplanung des Bundes auf Voraussetzungen aus der Zeit vor Fukushima. Die Gegner verlangen deshalb eine grundlegende Überarbeitung der Konzepte. Zurück auf Feld 1. Das hieße die ganze Planung für nichts und auch 2030 noch kein neues, leistungsfähiges Stromnetz.
Sascha Buchbinder berichtete. Für König Mohammed VI. Ist es ein Traumergebnis. Mit 98,5% haben die marokkanischen Stimmberechtigten gestern einer Verfassungsänderung zugestimmt, die ihnen der Monarch erst 2 Wochen zuvor unterbreitet hatte. Mit dieser Reform versucht der junge König, der Demokratiebewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen, die nach den Revolutionen in Tunesien, Marokko und Libyen auch seine Herrschaft in Frage gestellt hatte. Ob ihm das allerdings gelingt, hält Nordafrika-Spezialist Alexander Gschwind aufgrund des leicht anrüchig hohen Abstimmungsresultats zumindest für fraglich.
Mit überaus vorsichtigen Konzessionen an die Gewaltenteilung gibt König Mohammed VI. Ein bisschen von seiner bisher absoluten Machtfülle an Volk, Regierung und Justiz ab. Zwar bleibt er militärisches wie religiöses Oberhaupt der Nation und hat auch künftig bei den Kabinettsgeschäften ein gewichtiges Wort mitzureden. Aber die parlamentarische Kontrolle wird immerhin ausgebaut und die Richter erhalten ein wenig mehr Unabhängigkeit. Auch der Bürgerrechtskatalog wird erweitert. Trotzdem ändert sich am feudalen Charakter des marokkanischen Systems nur wenig, und dies stellte das Regime denn auch in den 2 Wochen zwischen der Präsentation der Reformvorlage und der gestrigen Abstimmung darüber deutlich klar. Eine breite, offene und freie Diskussion fand nicht statt. Einwände gegen das königliche Projekt wurden nicht einmal zur Kenntnis genommen. Demonstrationsversuche der Demokratiebewegung des 20. Februar wie eh und je im Keime erstickt. Der letzte unabhängige Verleger des Landes ein weiteres Mal mit Enteignung und Verhaftung bedroht. Die im Parlament vertretenen Parteien und die Imame der staatlich kontrollierten Moscheen nickten die Vorlage einfach ab und empfahlen den Bürgern einstimmig ein vorbehaltloses Ja an der Urne. Der inoffiziellen Opposition blieb bloß noch die ohnmächtige Boykottparole, bei deren Verbreitung sie von den Behörden auch noch systematisch behindert wurde. Vor diesem Hintergrund kommentiert sich das offizielle Ergebnis von 98,5% Ja bei 30% Enthaltung selbst. Veröffentlicht wurde es vom Innenministerium noch in der Nacht, mit für marokkanische Verhältnisse unüblicher Eile, obwohl die fast 10% Stimmberechtigten im Ausland theoretisch noch bis morgen Sonntagabend ihre Stimme auf marokkanischen Botschaften und Konsulaten in aller Welt abgeben dürfen. Mal ganz abgesehen davon, dass weite Teile der Landbevölkerung in der kurzen Zeit gar keine Chance hatten, sich über den Gegenstand der Abstimmung ein eigenes Bild zu machen. Wie und je wurden sie von Dorfältesten, Clan-Chefs und Familienpatriarchen bei ihrer Stimmabgabe bevormundet. Bei einem Analphabetenanteil von 2/3 unter den Frauen und fast 2/5 unter den Männern hatten die Manipulatoren leichtes Spiel. Das Signal nach außen ist fatal und schürt auch anderswo wachsende Befürchtungen, dass dem so hoffnungsvollen arabischen Frühling womöglich eine tiefe Ernüchterung folgt.
In diesen Minuten wollen die Finanzminister der EU an einer Telefonkonferenz die nächste Tranche der Griechenlandhilfe freigeben. Mit dem 12 Milliarden Euro Kredit ist die Pleite bis zum Herbst abgewendet. Die Ratingagenturen wird das kaum nachhaltig beeindrucken. Sie bewerten Griechenland mit einem CCC, der weltweit schlechtesten Note für die Kreditwürdigkeit. Griechische Staatsanleihen gelten somit als Ramschpapiere. Ein Ärger, nicht nur für die Griechen, die beklagen, dass ihre eigenen Anstrengungen überhaupt nicht berücksichtigt würden. Immer lauter wird deshalb der Ruf nach einer Alternative, nach einer neuen Ratingagentur, die die große Macht der drei amerikanischen Bonitätsbewerter Moody's, Standard & Poor's und Fitch brechen oder zumindest relativieren soll. Und tatsächlich gibt es inzwischen einen ziemlich konkreten Plan für eine neuartige europäische Ratingagentur. Beat Soltermann.
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dafür. Deutsche Bankchef Joe Ackermann ist dafür. Und Unternehmensberater Markus Krall ist auch dafür. Der sagt:
Wir glauben, dass eine europäische Ratingagentur ein notwendiger Baustein ist für die Stabilisierung der Finanzmärkte und für die Absenkung des systemischen Risikos, für das letzten Endes der Steuerzahler gerade stehen muss.
Markus Krall von Roland Berger Strategieberatung will mit Hessens Landesregierung und der Deutschen Börse eine solche europäische Ratingagentur gründen. Und zwar mit mehr Erfolg als gescheiterte Projekte der Vergangenheit.
Die früheren Projekte waren alle, wenn man so will, MeToo-Projekte. Also man hat mehr vom Gleichen da noch produzieren wollen. Eine weitere Ratingagentur nach dem Modell der US-Ratingagentur. Das ist genau das, was wir nicht hier tun wollen, sondern wir wollen was grundsätzlich Neues bauen.
Die neue europäische Agentur soll unabhängiger und neutraler sein als die großen drei, die heute ungefähr 90% des Ratinggeschäfts beherrschen. Sie soll als private Stiftung organisiert sein, die keine Gewinne anstrebt. Investoren sollen die Ratings bezahlen und nicht die bewerteten Firmen, Banken und Staaten. Auf diese Weise würden Interessenskonflikte verringert. Schließlich, sagt Markus Krall, wolle man die besten Technologien und Modelle einsetzen, alles offen und transparent.
Soll heißen, dass man besser reinschauen kann, welche Daten reinfließen, wie sie verarbeitet werden, welche Modelle benutzt werden, wie sie kalibriert werden, welche Statistiken man benutzt. Und diese Transparenz, die schafft dann eine Art, sagen wir mal, öffentliche Kontrolle, die dann die Qualität auch befördert. Und das alles wollen wir in dieser neuen Ratingagentur realisieren. Und wir glauben auch, dass sich dadurch diese Ratingagentur am Markt sehr schnell durchsetzen wird.
Die Fachwelt begegnet der Initiative mit viel Interesse, aber auch mit einer gehörigen Portion Skepsis. Professor Thomas Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts zum Beispiel, dämpft die Euphorie.
Eine europäische Ratingagentur wäre bestenfalls ein erster kleiner Schritt auf einem langen Weg, um das Oligopol die Macht der amerikanischen Ratingagenturen zu brechen. Aber auch eine europäische Ratingagentur würde vor ganz grundsätzlichen Problemen stehen, die eben mit der Beurteilung von Risiken verbunden sind.
Probleme zum Beispiel, die sich stellen, wenn Sachverhalte bewertet werden müssen, für die es keine Tagespreise gibt. Bei Firmen und Staaten etwa Immobilien, Patentrechte oder ganz generell der Goodwill, bei Wertpapieren die Kursentwicklungen. Das alles könne nicht absolut bewertet werden, sondern höchstens geschätzt. Professor Lawrence J. White von der New York University mit dem Forschungsgebiet Ratingagenturen ist gar noch skeptischer als Thomas Straubhaar.
I fear at best that just becomes another one of these large sluggish agencies that will sometimes get it right, maybe sometimes not so right.
White befürchtet, aller Optimierungen zum Trotz, dass die neue europäische Agentur eine weitere große schwerfällige Anbieterin werde, die mit ihren Bewertungen manchmal richtig liege und manchmal eben nicht. Besser wäre es, laut White, wenn Regulatoren und Investoren sich bei ihren Entscheidungen nicht nur auf Ratingagenturen verlassen würden, sondern auch auf andere Quellen und auf die eigene Einschätzung. Roland Berger, Berater Markus Krall, lässt sich von solchen Einwänden nicht entmutigen. Er ist überzeugt, dass die neue Agentur spätestens in einem Jahr einsatzbereit sein und ab 2015 die gesamte Ratingpalette anbieten wird. Er bekomme viele positive Rückmeldungen, sagt er. Doch Enttäuschung könnte sich schnell breit machen, wenn die europäische Agentur ihre ersten Herabstufungen vornehmen muss. Bonitätsnoten zugunsten von Staaten, Firmen und anderen Emittenten zu schönen, etwas, was sich derzeit viele Politikerinnen und Politiker wünschen, das kann sich keine Ratingagentur erlauben, die glaubwürdig sein will. Auch eine neue, europäische nicht.
Das war Beat Soltermann. Sie hören Echo der Zeit, es ist 18.22 Uhr. Wer einen entzündeten Blinddarm hat, muss dringend zum Arzt und niemand wird bezweifeln, dass eine Magen-Darm-Grippe den Körper ernsthaft belastet. Doch längst nicht immer ist heute so klar, was eigentlich als krank und was als gesund zu gelten hat. Die Grenzen sind fließend geworden, Pillen und Pulver rasch zur Hand. Das zeigt sich etwa bei Menschen mit leichtem Übergewicht oder Stimmungsschwankungen. Experten sprechen deshalb von einer zunehmenden Medikalisierung des Alltags. Gestern zum Beispiel an einer Tagung in Bern, die von der Nationalen Ethikkommission und der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften organisiert wurde. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Fühlen Sie sich manchmal müde und leiden Sie unter Konzentrationsschwierigkeiten? Dann sind Sie ein Kandidat für das sogenannte Eisenmangelsyndrom. Dieses Syndrom wird immer häufiger diagnostiziert und Ärzte verschreiben immer öfter an ansonsten gesunde Eisentabletten oder gar Eiseninfusionen gegen Müdigkeit. Doch das Eisenmangelsyndrom ist medizinisch hoch umstritten. Für Franziska de Marmels Biasiuti, Hämatologin am Inselspital Bern, wird Eisenmangel viel zu häufig diagnostiziert.
Von unbedarften Kollegen, die sich des Eisens einfach bedienen, als Lifestyle-Droge, würde ich mal wagen zu behaupten.
Eine Lifestyle-Droge für die Müdigkeitsgesellschaft. Für viele Experten an der Tagung ist das Eisenmangelsyndrom ein Beispiel für die schleichende Medikalisierung. Ein Alltagsproblem, die Müdigkeit, wird zu einem medizinischen Problem umgedeutet und flugs therapiert. Wobei die Therapie in diesem Fall womöglich bei vielen Menschen nicht einmal wirksam ist. Diese Medikalisierung habe in den letzten 50 Jahren ständig zugenommen, sagt der Gesundheitssoziologe Peter C. Meyer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. So seien Schüchternheit, leichte Depressionen oder die Abnahme der sexuellen Potenz zu Krankheiten umgedeutet worden. Treibende Kraft für diese Medikalisierung sei nicht nur die Industrie, die mit den neuen Krankheiten viel Geld verdient, sondern auch,
dass wir heute weniger denn je akzeptieren die Beschränkungen des menschlichen Daseins, die mit dem Alter kommen, Beschwerden, schwächer werden, nicht mehr so schön zu sein. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, das irgendwie aufzuhalten oder zu behandeln, wird das heute gemacht.
Der Zeitgeist beeinflusst die Medizin. Das war schon immer so und gilt auch in Zeiten einer naturwissenschaftlich orientierten Heilkunst, einer biologischen Medizin, sagt die Historikerin Iris Ritzmann.
Ich würde meinen, es ist immer der kulturelle und der biologische Faktor irgendwo mit dabei, aber in höchst unterschiedlichem Verhältnis.
Bei einer Blinddarmentzündung mag der kulturelle Faktor klein sein. Einen großen Einfluss kultureller Faktoren vermutet Iris Ritzmann jedoch zum Beispiel im Umgang mit dem Übergewicht. Noch immer werde Übergewicht mit Maßlosigkeit und fehlender Selbstkontrolle gleichgesetzt. Und das führe zu einer Überbewertung des medizinischen Problems. Extremes Übergewicht schade der Gesundheit zwar nachweislich, so die Medizinhistorikerin. Doch die allgemeine Verteufelung der Extrapfunde, die sei wissenschaftlich gesehen nicht haltbar.
Ab wann spricht man überhaupt von Übergewicht zum Beispiel? Es gibt auch Studien, die bei moderatem Übergewicht die höchste Lebenserwartung ansetzen. Es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Es geht darum, überhaupt herauszufinden, was ist wirklich naturwissenschaftlich und was ist nicht doch kulturell überlagert.
Die Medikalisierung des Alltags sei auch ein ethisches Problem, hieß es an der Tagung. Zwar könne eine medizinische Diagnose den Einzelnen entlasten, sie könne aber auch den sozialen Druck erhöhen, sich therapieren zu lassen. Klar ist, die Medikalisierung führt zu mehr Medizin. Zu Medizin, deren Kosten teilweise die Allgemeinheit trägt, etwa im Fall des Eisenmangelsyndroms, dessen Therapie über die Grundversicherung abgerechnet wird. Der Gesundheitsökonom Stefan Felder von der Universität Basel sagt:
Das ist genau das Problem. Wenn das immer größer wird, dann ist irgendwann mal Schluss und dann sparen wir möglicherweise am falschen Ort. Also es ist ganz wichtig, dass der Staat sich da immer Gedanken macht, die Versichertengemeinschaft, was sie finanzieren will und was nicht.
Und was als krank gilt und was nicht.
Odette Frey berichtete. Und hier noch ein Hinweis.
Ladies and gentlemen, it is my privilege to give the floor to Prime Minister Vladimir Putin.
Vor wenigen Jahrzehnten war es noch undenkbar, heute kein Problem. Der russische Premier Putin trifft sich in Karelien mit finnischen Politikern zum ungezwungenen Gedankenaustausch. Aus den verfeindeten Staaten sind längst Freunde und Partner geworden. Finnland profitiert von dieser Entwicklung und hat auch andere Schwierigkeiten so gut gelöst, dass es heute in der EU als Musterknabe gilt. Hören Sie dazu international morgen Sonntag um 18.30 Uhr hier auf DRS1. Und das war's von uns. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jäcke, für die Nachrichten Thomas Kropf am Mikrofon, Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.